Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sommeruni in der Leibnizstadt. Ich begrüße Sie herzlich heute zur Veranstaltung Der schwache Gott der Philosophen, Descartes und Pascal. Ich freue mich sehr, dass wir für diesen Vortrag wieder Herrn Professor Dr. Hans Sanders gewinnen konnten. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Sanders. Professor Sanders studierte Romanistik, Philosophie und Germanistik in Bonn, Geschichte und Soziologie in Bremen. Er hat eine Habilitationsschrift verfasst, die mit dem Forschungspreis für romanische Literaturwissenschaft zu Ehren von Hugo Friedrich und Erich Köhler ausgezeichnet worden ist. Er war danach Heisenberg-Professor an der Universität Hamburg. Seit 1989 lehrt er romanische Philologie hier an der Leibniz-Universität. Nach wie vor ist er, Professor Sanders, in Forschung und Lehre aktiv und ich möchte an dieser Stelle noch auf eins seiner Bücher hinweisen mit dem Titel Lebenswelten, Imaginationsräume der europäischen Literatur. 2013 ist das im De Gruyter Verlag erschienen. Diese und zahlreiche weitere Veröffentlichungen finden Sie übrigens auf der Homepage von Herrn Professor Sander. Also wenn Sie sich dafür weitergehende Literatur interessieren, können Sie nochmal nachschauen. Wir werden die Homepage auch mit unserer Homepage der Sommeruni verlinken. Also darüber werden Sie es auch finden und können schauen, was es alles noch zur Romanistik, zur Philosophie, zur Literaturwissenschaft gibt an der Stelle. Ja, für heute wünsche ich Ihnen spannende Einsichten in die Philosophie von Descartes und Pascal. Ich darf damit das Wort an Herrn Professor Sanders übergeben. Bitte schön.
Ja, meine Damen und Herren, der schwache Gott der Philosophen, Descartes und Pascal, vielleicht stellt sich für Sie als erstes Problem das folgende, der hier zu Ihnen über dieses Thema spricht, ist im strengen Sinne weder Philosoph noch Theologe. Heißt das, dass ich mich jetzt auf ein Gebiet vorwage, auf dem ich, sagen wir, nicht vollständig kompetent bin? Um es vorwegzunehmen, das heißt es nicht, denn die beiden Protagonisten des heutigen Vortrags gehören zu den zentralen Protagonisten meines Fachgebiets, der romanischen Philologie, in mehrfacher Hinsicht. Sie sind nicht nur Naturwissenschaftler, Mathematiker, sie schreiben auch mit einer stark literarischen Seite. Das gilt für beide, in besonderem Maße allerdings für Pascal und seinen großen Text, Die Pensée. Ich schreibe das später an, Die Pensée. Außerdem haben beide eine große Wirkung in die Literatur hinein entfaltet. Sie können also ganz beruhigt sein. Die Fragestellung ist denn auch nicht philosophisch in erster Linie und schon gar nicht im fachphilosophischen Sinne, auch nicht theologisch, wenn auch philosophische und theologische Fragen en passant berührt werden. Die Fragestellung ist kulturhistorisch oder, wie man heute öfter sagt, kulturwissenschaftlich. Der schwache Gott der Philosophen, was ist eigentlich ein schwacher Gott, werden Sie sich vielleicht gefragt haben bei der Lektüre dieser Ankündigung. Nietzsche sagte, Gott ist tot. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist also der schwache Gott, der todesnahe Gott. Ganz das Gegenteil ist gemeint. Der schwache Gott ist ja, wie Sie bemerkt haben, ein Gott in Anführungszeichen. Seine Schwäche ist, wenn ich so sagen darf, also nicht wörtlich zu nehmen. Er ist in gewisser Hinsicht ein schwacher Gott, weil er in den Umkreis der Moderne gerät. In den Umkreis der Moderne und der Modernisierung gerät, was sich nicht für jede Weltreligion versteht. Wie Sie wissen, für uns ist diese Frage in den letzten Jahren besonders virulent geworden, weil wir ja in immer stärkeren Kontakt mit anderen Religionen kommen, dem Islam selbstverständlich in erster Linie, wobei, um jedes Missverständnis auszuräumen, wenn am Ende meines Vortrags herauskommen sollte, dass der schwache und als schwacher besonders starke christlicher Gott deshalb so, wenn Sie wollen, schwach stark ist, weil er ein modernitätsoffener Gott von Anfang an war. Wenn dieses also herauskommen sollte, und Sie ahnen schon, es wird herauskommen, dann beinhaltet das keine Herabsetzung anderer Religionen und vor allen Dingen nicht eine Herabsetzung des Islam. Das kann nicht der Sinn dieses Vortrags sein. Der schwache Gott der Philosophen ist also ein modernitätsoffener Gott, ein Gott, wie ich hier auch formuliert habe, der einen Platz innerhalb des Projekts der Moderne hat. Ja, diese Formulierung Projekt der Moderne stammt von dem deutschen Philosophen Jürgen Habermas. Das Projekt der Moderne, was meint er damit? Er meint einen Grundzug der westlichen Kultur, sich in Richtung auf die Emanzipation des Menschen im weitesten Sinne zu entwickeln. Und dieses vor allen Dingen, das jedenfalls hat Habermas in erster Linie im Auge, mit dem Prozess oder seit dem Prozess der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Wir werden heute sehen, dass Modernisierung keineswegs etwas ist, was im 18. Jahrhundert vom Himmel fällt, sondern es ist geradezu ein Alleinstellungsmerkmal der westlichen Kultur, dass sie sehr früh sich modernisiert, in einen Prozess der Modernisierung eintritt. Nicht mal an prononcierter Stelle können Sie das vielleicht im Abendland zum ersten Mal sehen, etwa im 4. Jahrhundert vor Christus, als die sogenannte Logos-Philosophie Platons und Aristoteles den Mythos, ja, die alte, das Ensemble und Korpus der alten griechischen Epen zu kritisieren beginnt. Ja, Modernisierung, ein Konzept, das vor allen Dingen große Karriere gemacht hat in der Soziologie und später auch in den modernen Geschichtswissenschaften, vor allen Dingen Bielefelder Prägung. Ich erwähne nur Hans-Ulrich Wehler und verlasse dieses Feld des Name-Dropping dann sofort. Ich war, wenn Sie eine Kurzformel wollen, dann meint Modernisierung die für die westlichen Gesellschaften typische schnelle Entwicklung, ja, den auf Dauer gestellten schnellen Wandel, und zwar in allen gesellschaftlichen Teilbereichen, in der Wirtschaft, in den Strukturen des Sozialen, in den Wissenschaften, in der Religion und auch in der politischen Sphäre. Damit bin ich beim Thema. Ich habe schon angedeutet, die Religionsfrage, die in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vollkommen erledigt zu sein schien, jedenfalls in Europa, nicht in Nordamerika, jedenfalls in Europa und vor allen Dingen in den Ländern, die am stärksten durch die Aufklärung umgeformt worden sind, nämlich Deutschland, nein, ich muss anders anfangen, Frankreich, England, Deutschland, Deutschland an dritter Stelle, aber immer noch auf dem Siegertreppchen. Das schien erledigt zu sein. Und durch die zunehmende Globalisierung, durch unseren Kontakt, nicht zuletzt mit dem Islam, mit einer anderen Religion, die als Religion auch anders ist, nicht nur eine andere Religion, sondern eine Religion, die auch anders, die total anders strukturiert ist. In diesem Zusammenhang steht auch bei uns im Westen die Religion wieder auf der Tagesordnung. Das ist die Perspektive, in der ich über Descartes und Pascal sprechen werde. Wie immer muss ich ein paar biografische Informationen, ich halte das immer kurz, vorwegschicken. Beide sind Mathematiker, Physiker, Philosophen. Für beide gilt auch, dass sie sich mit theologischen Fragen beschäftigen, was sich nicht von selbst versteht. Oder anders ausgedrückt, was in dieser Zeit, über die Sie anschließend noch einiges hören werden, wohl normal ist, aber heute nicht mehr. Ich war, kennen Sie eine Abhandlung von Einstein zur Religionsfrage? Wir wissen, dass Einstein gläubig war, aber ich denke, eine große Abhandlung zur Religionsfrage hat er weder verfassen wollen noch tatsächlich verfasst. Während Descartes sich mit dem Gedanken getragen hat, ein großes Buch über den Beweis Gottes, ja, also einen Beweis der Existenz Gottes zu verfassen. Solche Gottesbeweise haben im 17. Jahrhundert eine lange Tradition, eine Tradition, die blühte in der mittelalterlichen, in der sogenannten scholastischen Philosophie, die heute einen eher schlechten Ruf hat, die aber, wie das sehr oft vorkommt, wesentlich besser war als ihr Ruf. Insofern, nicht wahr, als im Umkreis dieser Philosophie ein Repertoire abstrakter und hochrationaler Begriffe entwickelt worden ist, ein Arsenal von Begriffen, aus dem sich beide Philosophen bedienen, sowohl Descartes als auch Pascal. Ich sagte, sie sind Mathematiker, Physiker, Philosophen mit unterschiedlichen Akzenten. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass Descartes der Ältere der beiden ist. Descartes 1596 bis 1650, das Todesdatum, wie Sie gleich bemerken werden, kommt mir sehr entgegen, was ich bitte nicht misszuverstehen. Das Todesdatum kommt mir sehr entgegen, aus Gründen, die etwas mit dem Vortrag zu tun haben. Beide, also Mathematiker und Naturwissenschaftler, aber Pascal ist derjenige, der stärker empirisch arbeitet. Ja, er ist zwar auch Mathematiker, aber letzten Endes doch stärker empirisch arbeitender Naturwissenschaftler. Er wiederholt zum Beispiel die Experimente zum Luftdruck des Italieners Torricelli, schreibe ich jetzt nicht an, spielt hier keine zentrale Geige. Wie Sie vielleicht wissen, geht es darum, dass der Luftdruck mit großer Höhe abnimmt. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Er verfasst eine Abhandlung über, wie es im Französischen heißt, Le Vide, das Leere. Das ist wiederum einer der Unterschiede zwischen ihm und Descartes. Descartes war mit einer großen Riege der damaligen Naturwissenschaftler der Meinung, dass es kein Vakuum gebe. Dass es das Vakuum aber gibt, wurde dann durch verschiedene Naturwissenschaftler bewiesen. Dazu gehört auch Pascal. Wir würden heute sagen, na, wie schön, nichts weiter. Nun ist der entscheidende Punkt, und wir sehen hier etwas für Pascal Typisches, die Tatsache, dass es das Vakuum gibt, was er im Französischen Le Vide nennt, wirft für ihn beängstigende religiöse Fragen auf, nämlich die, ob das Universum vielleicht leer wäre. Das ist ein zentrales Thema, auf das ich zu sprechen komme. Wie Sie also sehen, ich wiederhole nochmal, Descartes 1596 bis 1650 stirbt relativ früh, was damals an der Tagesordnung war. Pascal ist eine Generation jünger. Er ist 1623 geboren und stirbt 1662, wenn Sie nachrechnen, kommen Sie auf 39 Jahre. Er wird nicht einmal so alt wie Descartes. Die beiden sind sich übrigens begegnet in Paris. Sie haben aber nicht sehr viel miteinander anfangen können. Aus Gründen, die, wie ich hoffe, im Laufe des Vortrags auch deutlich werden. Wie Sie also sehen, beide sind Bewohner des 17. Jahrhunderts. Was ist das 17. Jahrhundert? Wenn Sie den Plötz aufschlagen, die große Sammlung der Geschichtsdaten, mit der sich ja Generationen von Schülern beschäftigt haben, wo sie ihre Geschichtsdaten gelernt haben. Mein Plötz ist von 1957, also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wenn Sie da reingucken, da finden Sie zum 17. Jahrhundert, finden Sie natürlich ein Arsenal von Zahlen, beziehe mich auf Frankreich, Regierungsantritt Ludwigs des 14., die große Königsfigur des 17. Jahrhunderts, Regierungsantritt 1661. Geboren wurde er schon einige Jährchen früher, 1635. Er war aber minderjährig und während der Zeit seiner Minderjährigkeit, um es genau zu sagen, gab es einen Kardinalstaatssekretär, einen Premier Ministre, einen ersten Minister. Das war Mazarin, M-A-Z-A-R-I-N, Mazarin, muss ich nicht anschreiben, ein Mann italienischer Herkunft, ein Aufsteiger, kein Angehöriger der Hocharistokratie, was eine gewisse Bedeutung hat, auf die ich später komme. Also der Plötz bringt dann Zahlen. Also Mazarin 43 bis 61 vor Mazarin, der Premierminister Ludwigs des 13. war ebenfalls ein Kardinal, Richelieu. Ich war angesichts der Bekanntheit dieses Namens muss ich nicht zeitverschwenderischerweise diesen an die Tafel schreiben. Richelieu war Kardinalstaatssekretär oder Premierminister von 1624 bis zu seinem Tode 1642. Ja, zu den Zahlen gehört auch das Toleranzedikt von 1598. Ich glaube, es war Heinrich IV., der 1598 den Hugenotten, also den französischen Protestanten, ihre freie Religionsausübung erlaubt hat, was 1698 Ludwig der 14. kassiert hat. Ja, so, das ist der Datenkranz, den der Plötz bringt. Wenn Sie nur über diesen Datenkranz verfügen, dann wissen Sie gar nichts. Ja, Sie wissen gar nichts über das 17. Jahrhundert. Gesellschaftsstrukturell, das ist der Blickpunkt der neuen Geschichtswissenschaft, nicht wahr, befinden wir uns im 17. Jahrhundert im Feld der sogenannten höfisch-aristokratischen Gesellschaft. Warum höfisch? Weil die Höfe, insbesondere der Hof Ludwigs des 14., das gesellschaftliche Zentrum darstellten. Warum aristokratisch? Weil die Aristokratie, also eine bestimmte soziale Gruppe, immer noch in weiten Bereichen führend war. Damit das ein wenig sinnfällig wird, um was für eine Gesellschaft es sich da gehandelt hat, erzähle ich Ihnen eine kleine fiktive Geschichte. Stellen Sie sich vor, wir haben den 27. August 1654, vormittags, am späten Vormittag gegen 12.30 Uhr. Wir befinden uns auf dem alten Marktplatz von Paris, der inzwischen abgerissen ist, den sogenannten Hall, ins Deutsche übersetzt, also Halles, H-A-L-L-E-S, den sogenannten Hall. Lebhaftes Treiben, wie das auf Marktplätzen so üblich ist. Schauen Sie näher hin. Was sehen Sie da? Ich war Männer, die schwere Karren wuchten mit Waren. Die übliche Scheuerei. Sie sehen Menschen natürlich, die ganz anders gekleidet sind als zu unserer Zeit. Grobe, schwere Stoffe in dunklen Farben. Ein dunkles Braun, ein dunkles Blau, ein dunkles Grün. Was sehen Sie noch? Sie sehen Bettler. Sie sehen sehr viele Bettler. Sie sehen Menschen an Krücken. Sie sehen Menschen, die vielleicht 40 oder 45 Jahre alt sind und die nahezu zahnlos sind. So, das sehen Sie. Und plötzlich erscheint auf der Szene eine vierspännige Kutsche. Eine vierspännige Kutsche, glänzende Pferde, sagen wir, es sind Rappen, die Kutsche schwarz mit Goldbeschlägen. Hinten auf den Hintertritten der Kutsche livrierte Diener ganz in Blau mit Goldtressen. Wenn jemand von den Bettlern sich allzu sehr nähert, kommt auch schon mal die Peitsche zum Einsatz. Wohlgemerkt nicht die Peitsche des Kutschers, sondern die auch, sondern die Peitsche der Domestiken, wie wir heute sagen. In dieser Kutsche ein ungefähr 50-jähriger Mann, nicht in dunkelgrau, nicht in dunkelbraun, nicht wahr, strahlend blau mit weißen Hosen, nicht wahr, einer wunderbar gepflegten Perücke, stark gepudert das Gesicht, ein Mann, dessen Alter schwer zu schätzen ist, ja, denn zu seiner ganzen Präsentation gehört das Verstecken des Alters. Ein Mann vielleicht um die 50. Hätten Sie das zweifelhafte Vergnügen gehabt mit diesem Herrn, ich nenne ihn den Duc d'Argenson, also den Herzog von Argenson. Ich muss das nicht an die Tafel schreiben, Hauptsache es klingt französisch. Ich nenne ihn also den Herzog von Argenson. Ein Mann um die 50, hätten Sie das zweifelhafte Vergnügen gehabt, mit ihm in der Kutsche zu sitzen, dann hätten Sie einen unangenehm schwülen Geruch verspürt, wobei die Obertöne dieses Geruchs bestimmt waren durch ein schweres Parfüm, von dem der Herr Herzog offensichtlich nach heutigen Maßstäben überreichlich Gebrauch gemacht hat. Darunter Töne im weitesten Sinne, die stark an die Kreatürlichkeit des menschlichen Körpers erinnern. So, ich füge noch etwas hinzu und dann haben wir einiges über die höfisch-absolutistische Gesellschaft gelernt. Der wunderbare Wagen des Herzogs, der Fahrgastraum, ein gondelartiges Gebilde, sitzt auf riesigen Federn und scheint auf diesen Federn zu schweben. Nicht wahr? Das zeigt die gewaltigen Fortschritte der Wagentechnik an. Gegenüber haben Sie schon einmal einen römischen Wagen gesehen in Köln, in einem der römischen Museen Kölns. Können Sie einen römischen Reisewagen sehen? Federung abwesend, nicht wahr? Schwerstes Holz, schwerste Räder, das Ganze außerordentlich schwer beweglich. Nun, der römische Hersteller oder Techniker würde sagen, war ja auch nicht ein großes Problem, denn wir hatten hervorragende Straßen, was soweit richtig ist. Die Straßen im 17. Jahrhundert waren nicht immer mehr so wie die großen Römerstraßen, aber dieses Gefährt mit seiner schwebenden Gondel, mit den filigran gearbeiteten Rädern ist natürlich schnell. Ich billige dem Herzog keinen Sechsspänner zu, sondern nur einen Vierspänner. Und wenn Sie es genau wissen wollen, der Mann war auf dem Weg nach Bordeaux. Er hatte also eine lange Reise vor sich. Warum er nach Paris gekommen war, werden Sie später erfahren. Was haben wir gesehen als ein Grundzug der höfisch-absolutistischen Gesellschaft? Wir haben die enorme Ungleichheit gesehen zwischen der großen Masse der Bevölkerung und einem Vertreter der Aristokratie, in diesem Falle ist es Hocharistokratie. Diese Ungleichheit ist nicht nur sozial, sie zeigt sich sozial, die einfachen Leute können die Peitsche schmecken. Sie ist natürlich vor allen Dingen auch finanziell, nicht wahr, wirtschaftlich zu sehen. Ich habe viele Leute, ich füge hinzu, die relativ wenig Ahnung haben, meinen, dass der Kapitalismus die Gesellschaftsform wäre, die die Ungleichheit zwischen den Menschen, nicht wahr, zu einer unerträglichen Größe gebracht hätte. Nicht wahr, richtig ist, dass wir eine ungleiche, wir wollen das nicht leugnen, dass wir seit den 90er Jahren, nicht wahr, eine Ungleichheit, eine wachsende Ungleichheit der Vermögen haben in den westlichen Gesellschaften, insbesondere auch Amerika, aber all along, nicht wahr, im historischen Vergleich mit den vorhergehenden Gesellschaften, fangen Sie meinetwegen in der antiken Sklavenhaltergesellschaft an, gehen Sie dann zur klassisch feudalen Gesellschaft der Zeit um 800 Karls des Großen und kommen Sie zu der höfisch-absolutistischen Gesellschaft, nicht wahr, all along gesehen, nicht wahr, ist der Kapitalismus die Gesellschaft, die die Vermögensunterschiede eher angeebnet hat und vor allen Dingen eine Gesellschaft, in der kulturell das Konzept der Menschenwürde eine zentrale Stelle einnimmt. Von Menschenwürde kann im 17, deswegen die Peitsche, von Menschenwürde kann nicht die Rede sein. Vielmehr gilt die Ungleichheit im umfassenden gesellschaftlichen Sinne als legitim. Ja? Damit haben wir doch zentrale Aspekte dieser Gesellschaft charakterisiert. Aber sagen Sie jetzt nicht, ich weiß, Sie könnten ja zu einem Ergebnis kommen, also höfisch-absolutistisch, das klingt reaktionär. Ja, das muss das Schlimmste sein. Ja, auch so ist es nicht, denn diese Gesellschaftsform, die sich vor allen Dingen in Frankreich mit größtem Profil durchsetzt, nicht so sehr in Deutschland, weil wir in Deutschland des 17. Jahrhunderts noch keinen Zentralstaat haben. Auch nicht in England, wo es eine derartige Vollmacht des Königs, Absolutismus bedeutet nur, dass der König keiner anderen Instanz rechenschaftspflichtig ist, also nicht so wie der englische König einem Parlament zunehmend rechenschaftspflichtig wurde, vor allen Dingen dann nach dem Tode Karls des Ersten 1689, ich habe die Zahlen nicht eigens aufgeschrieben. Nicht wahr? Die höfisch-absolutistische Gesellschaft ist keineswegs eine reaktionäre, sondern nach damaligen Maßstäben hochdynamische, hochfortschrittliche Gesellschaft. So hat Ludwig der 14. In ganz besonderer Weise eine Wirtschaftspolitik betrieben, die Frankreich ein Stück weit nach vorne gebracht hat, den sogenannten Merkantilismus. Ich war mit dem Ziel aktive Handelsbilanz. Ludwig der 14. Hat das lokale Recht zurückgedrängt zugunsten eines allgemeinen Rechts. Und er hat noch etwas anderes getan, was eine große historische Tat war, die von seinem Nachfolger Ludwig dem 16. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr zu seinem Schaden, er hat das mit seinem Kopf bezahlt, von seinem Nachfolger zurückgenommen worden ist. Was er gemacht hat, sehen Sie an der Fortsetzung meiner Geschichte. Unser Herzog von Argenson ist außerordentlich übler Stimmung. Er kommt nämlich, er war eingestellt worden zu einem Dienstgespräch bei Mazarin. Und Mazarin hat ihm eröffnet, dass er sein Amt als Parlamentspräsident von Bordeaux aufgeben muss. Wobei ich hinzufüge, die Parlamente der damaligen Zeit, waren nicht Parlamente im heutigen Sinne, sondern es waren oberste Gerichtshöfe. Er war also Präsident des Parlements de Bordeaux. Und als solcher hatte er auch Entscheidungen zu treffen, die den dortigen Weinhandel betrafen. Der Weinhandel war aber überwiegend in der Hand von Bürgern. Und die Bürger waren unzufrieden über den Herrn Herzog, der zwar auch über Weingüter verfügte, diese aber von Domestiken bewirtschaften ließ und sich also um nichts kümmerte. Kurz, Mazarin bedeutete ihm, dass seine Amtstätigkeit zu ihrem ehrenvollen Ende gekommen wäre und sei, muss ich sagen. Und unser Herzog war also übler Laune zurück auf dem Weg nach Bordeaux. Übrigens, der Nachfolger war kein Mitglied der Hocharistokratie, sondern ein Großbürger, ein reicher Bürger. Und daran sehen Sie die Politik unter Mazarin und später zugespitzt Ludwigs des 14. Zurückdrängung der alten Aristokratie, ja, wie die Historiker oft schreiben, Klassenbündnis mit gewissen Vertretern des Bürgertums, den Spitzen des Bürgertums. Wie dieser Nachfolger nun genau hieß, das spielt keine Rolle. Was aber von Bedeutung war, der Mann war Jansenist. Jansenist, das ist eine Spielart der katholischen Religion, die in Frankreich nach 1650 sich immer stärker durchsetzt. Die sozialen Träger des Jansenismus waren überwiegend erfolgreiche, reiche Bürger, so auch die Familie Pascals. Descartes hat mit dem Jansenismus nichts im Sinne. Descartes wurde an einem Jesuitenkolleg unterrichtet, was für seine philosophische und theologische Position von außerordentlich großer Bedeutung war. Der Jansenismus, nicht wahr, Jansenismus, da steckt Jansenius drin. Jansenius ist der Name eines holländischen Theologen und Bischofs. Und dieser holländische Theologe hat ein Buch über Augustinus geschrieben, das damals unglaublich Furore machte. Da stand nämlich drin, dass der Mensch eine heillos sündige und verkommene Kreatur ist. Und das schlug damals ein, ja, diese neue Anthropologie. Nun gehörte aber zu dieser Theologie auch eine starke Verinnerlichung. Was sich daraus erklärt, dass ja der Christenmensch, der weiß, dass sein verborgenes Inneres verdorben ist, sozusagen sein eigener innerer Kammerjäger ist. Er ist also ständig auf der Suche nach dem Bösen in sich selbst. Ja. Diese verinnerlichte und strenge, außerordentlich strenge, übrigens durchaus in einigen Punkten dem Protestantismus, dem neuen Protestantismus nahestehende Spielart der Religion, hätte sich gar nicht durchgesetzt in Frankreich. Und damit sind wir wieder bei einem der zentralen Begriffe der Epoche, wenn das nicht auch das Zeitalter der sogenannten Gegenreformation gewesen wäre, nicht wahr? Also der Versuch der katholischen Kirche gegen den erfolgreichen Protestantismus an Boden zurückzugewinnen. Damit bin ich nun unwiderruflich beim Thema. Ich sage vorweg, was ich zeigen möchte. Nicht wahr? Es ist nicht erst die Aufklärung, die das Christentum im Sinne der Moderne, Sie wissen jetzt, was das ist, prägt, sondern dieser, wenn ich so sagen darf, Gleichschritt zwischen Modernisierung und Christentum beginnt schon sehr, sehr früh, nämlich, und wir haben da einen Gewährsmann im frühen Mittelalter. Was das ist, können Sie in Augustinus Confessionis lesen. Nicht wahr? Können Sie sehen an Augustinus Confessionis. Augustinus hat nicht den Vorteil der Griechen, wie sie das in der Ilias und in der Odyssee vor sich haben. Die Griechen konnten zwar nicht immer, aber gelegentlich ihre Götter sehen. Ihre Götter traten auf, ja, in menschlicher Gestalt. Athene, Apoll und andere. Der Gott des Augustinus ist unsichtbar. Was heißt, er muss in sich denken, aber indem er in sich denkt, kommt sein Denken in Gang. Und indem es in Gang kommt, hat dieses Denken etwas mit dem von mir entwickelten Modernisierungsprozess zu tun. Nicht wahr? Da sehen Sie schon gewissermaßen in der Urzelle des christlichen Diskurses, dass das Christentum weit davon entfernt, so etwas wie eine Dunkelmänner, nicht wahr? Manche Säkularisten meinen ja, nicht wahr, das Christentum sei also eine Dunkelmänner-Religion und da müsse jetzt also unbedingt Licht ins Dunkel kommen. Weit entfernt, nicht wahr? Sie sehen schon bei diesen führenden, starken Theologen, nämlich Augustinus, dass mit der christlichen Gottesvorstellung selbst gegenüber der antiken Götterwelt ein deutlicher Fortschritt in Hinblick auf Modernität, auch in Hinblick auf Rationalität verbunden ist. Bei Augustinus gibt es einen weiteren Punkt, der eine große Rolle spielt. Der Gott des Augustinus ist ein starker Gott, ein neuer Gott, ein unerhört neuer Gott, und zwar deswegen, weil er die Kreatur an seiner Unsterblichkeit teilhaben lässt. Das ist das große Thema des Augustinus. Ja, ich, nicht wahr, das Fress- und Huren-Ich, so formuliert das Stink-, Fress- und Hurenfleisch, nicht wahr, ich bin doch Gott dir nah. Er spricht den Gott immer als du an. Der christliche Gott gewährt also Anteil an der Unsterblichkeit, während zwischen Göttern und Menschen, ja, die Trennlinie in den antiken Texten ja gerade durch die Differenz zwischen sterblich und unsterblich charakterisiert ist. Nun, so sieht das bei Augustinus aus. Wir halten fest, ich meine, die christliche Theologie stellt gegenüber der antiken Götterwelt einen deutlichen Fortschritt im Sinne von, wie man statt Modernisierung auch sagt, im Sinne von Rationalisierung, im Sinne von Rationalisierung. Pascal, bei Pascal, 1200 Jahre später, liegen die Dinge ganz anders. Pascal verkehrt als junger Mann in den Kreisen der sogenannten Esprit Fort, also wörtlich übersetzt die starken Geister. Das sind Atheisten. Ich muss dazu sagen, dass der neuzeitliche Atheismus, wie wir ihn heute kennen, sich vor dem 17. Jahrhundert kaum in der Klarheit zeigt, als klare, argumentativ begründete Gottesleugnung. Es gibt sowas auch im Mittelalter, es gibt das auch in der Antike, aber nicht in dieser Profilierung und vor allen Dingen nicht weite Kreise erfassend, wie das im 17. Jahrhundert war. Ich weiß, es gibt geradezu eine Flut des Unglaubens und in dieser Situation bildet sich bei dem jungen Pascal das Projekt heraus, eine Verteidigung der christlichen Religion zu verfassen. Und das sind die Pensées, P-E-N-S-E-E-S, Pensée mit Akzent auf dem ersten E, die Pensée, wörtlich übersetzt, die Gedanken. Er plant also eine Verteidigung der christlichen Religion und vor allen Dingen versucht er auf der Höhe der Rationalität, also der vernünftigen Argumentation seiner Zeit, wenn Sie so wollen, nicht Gott zu erweisen im Sinne eines Gottesbeweises, das ist für Pascal passé, ja, aus Gründen, die wir noch sehen werden. Er hat einen ganz anderen Zugang, da er ja sieht, dass der Glaube jeden Tag schwächer wird in seiner mondänen Umgebung. Nicht wahr? Versucht er einen anderen Zugang und der Zugang, der am bekanntesten geworden ist, ist die sogenannte Wette, die Pascalsche Wette. Ich werde diesen kleinen Text kurz vorlesen, übersetzen, kommentieren. Ich werde quasi simultan übersetzen. Dieu est ou il n'est pas. Gott ist oder er ist es nicht. Oder er ist nicht. Mais de quel côté pencherons-nous? Für was entscheiden wir uns? La raison n'y peut rien déterminer. Vernünftig, also durch Argumentation, kann man das nicht entscheiden. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Wir befinden uns in einem unendlichen Chaos, denn wir können keine vernünftige Entscheidung treffen. Il se joue un jeu. Also das ist ein Spiel. Ja? Un jeu où il arrivera croix ou pile. Also ein Spiel, wo es um Kopf oder Zahl geht. Er macht etwas ungeheuer Kühnes. Ich war im Zeitalter des wachsenden Unglaubens, sagt er, Leute, wettet doch. Nicht wahr? Macht die Sache doch so, als würdet ihr eine Münze hochwerfen. Was kommt denn bei sowas raus? Que gagerez-vous? Ja, was wettet ihr? Pesant le gain et la perte, also bevor wir das machen, müssen wir also abwägen, ob wir dabei Gewinn oder Verlust machen. Ja, und dann kommen die entscheidenden Sätze. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Wenn ihr gewinnt, das heißt, wenn ihr auf Kopf oder Zahl gesetzt habt, wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr alles. Wenn ihr verliert, verliert ihr nichts. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Ja? Er will also damit sagen, es lohnt sich in der Wette, Kopf oder Zahl, auf Gott zu setzen. Man könne dabei nur gewinnen. Das ist ganz unglaublich. Ich war jeder, wenn ich so sagen darf, jeder christliche Theologe des Mittelalters hätte nach der Inquisition geschrien. Das wäre das Mindeste gewesen. Pascal kommt nicht zufällig auf dieses Verfahren, denn mathematisch gesehen ist das ein Wahrscheinlichkeitskalkül. Und er hat sich übrigens in intensivem brieflichen Austausch mit dem berühmten Mathematiker und anderen Pierre de Fermat, F-I-R-M-A-T, Pierre de Fermat, mit Wahrscheinlichkeits, Kalkülen beschäftigt. Nicht wahr? So sieht das also aus. Dieses ist kein Gottesbeweis, sondern der Versuch, den Glauben sinnvoll zu machen unter den Bedingungen einer im 17. Jahrhundert schon fortgeschrittenen Säkularisierung. Machen Sie sich das klar. Ich sprach vorhin von der Gegenreformation. Einerseits ist die religiöse Frage an der Tagesordnung. Die Leute schlagen sich die Köpfe ein wegen religiöser Differenzen. Ich erinnere nur an das Blutbad der Katholiken, an den Protestanten in der sogenannten Bartholomäusnacht von 1572. Ich erinnere an den 30-jährigen Krieg, bei dem Religionsfragen eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also einerseits eine Dramatisierung der religiösen Frage, unter anderem durch die Gegenreformation, aber auch ein Grundstrom der Säkularisierung. Wie man daran sieht, ist die Geschichte kein eindimensionaler, linearer Prozess, sondern es gibt die Koexistenz durchaus widersprüchlicher Tendenzen. So also der Versuch Pascals, für den zentral der Gedanke ist, dass der Gott sich nicht zeigt. Dafür gibt es im 17. Jahrhundert einen theologischen Terminus, der verborgene Gott. Die lateinische Formulierung ist Deus absconditus, der verborgene Gott. Das ist ein Grundelement der christlichen, insbesondere im 17. Jahrhundert der protestantischen Theologie, bei Calvin, früher bei Luther war dieses, aber auch schon in der mittelalterlichen Theologie, etwa bei Nikolaus von Kues, war dieses ein zentrales Konzept. Also, Gott ist nicht sinnlich erfahrbar da. Das sagt nun jemand, der experimenteller Naturwissenschaftler ist. Können Sie verstehen, in welcher Bredouille Pascal war? Nicht wahr? Gott annehmen zu müssen, als annehmen zu müssen und Glauben annehmen zu müssen. Auf der anderen Seite, wenn ich so sagen darf, nur zu glauben an das, was sich im Experiment zeigt. Sie sehen, nicht wahr? Das ist ein erheblicher, wenn ich so sagen darf, mentaler Spagat. Gott ist also derjenige, der sich nicht zeigt. Das, wenn ich so sagen darf, Paradox liegt darin, dass der experimentelle Naturwissenschaftler, der er mehr war als Descartes, nicht wahr, der festen Überzeugung ist, dass Gott existiert und dass vor allen Dingen Gott existieren muss. Er ist, und das charakterisiert das 17. Jahrhundert bei aller Säkularisierung, ist es, nicht wahr, einem, wenn ich so sagen darf, Spitzenmann, ja, der Naturwissenschaften noch nicht möglich zu sagen, ja, die Welt ist alles, was der Fall ist, immanente Kausalität und fertig, ja, was heute die meisten Physiker annehmen. Das kann er nicht, weil er nicht nur Mathematiker und Naturwissenschaftler ist, sondern weil er Jansenist ist. Als Jansenist weiß er oder glaubt zu wissen, dass der Mensch eine verderbte, wie ich schon sagte, Kreatur ist und als verderbte Kreatur der Erlösung bedarf. Also muss da einer sein, der schließlich die Erlösung zustande bringt. In der Tradition der augustinischen Theologie geht das so, der Mensch ist verderbt, er kann also nicht zur Gnade kommen aufgrund seines freien Willens, er braucht der göttlichen Hilfe. Er braucht die göttliche Hilfe. Die Jesuiten sehen das ganz anders. Ich erwähne noch einmal, Descartes ist auf einem Jesuiteninternat erzogen worden. In der jesuitischen Perspektive hat der Mensch die Kraft, aus eigener Willensentscheidung zum Guten und zur Gnade zu kommen. Für Pascal geht die Chose nicht ohne Gott. Er muss ihn postulieren, ohne Gott wäre das Leben eine Katastrophe. Das ist die Situation, in der sich Pascal befindet. Aber Pascal ist ein Repräsentant. Ja, Sie können davon ausgehen, ja, dass er repräsentativ ist für eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung, die nicht allzu groß ist. Es sind Leute, die mit Wissen und Bildung in Kontakt gekommen sind. Aber wenn ich so sagen darf, nicht wahr, wir sind in Paris, nicht wahr, die Bevölkerungsgruppe, die mit Bildung und Wissen in Kontakt gekommen ist, die ist verhältnismäßig größer als in den Landes. Also dieser Landstrich in der Gegend von Bordeaux, wo es außer Kieferwäldern nicht so besonders viel gibt. Also, weil er nun, nicht wahr, die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass er experimentierender Naturwissenschaftler ist und dass er zugleich tief religiös ist, nicht wahr, im Sinne des Jansenismus, nicht wahr, die eine im höchsten Maße existenziell dramatisierte Religion oder Spielart der Religion, wohlgemerkt des Katholizismus, ist. Hier in diesem Zusammenhang ist noch etwas anderes zu erwähnen. Um 1650 wissen die meisten, haben die meisten Bauern von Kopernikus und Kepler und Galilei noch nichts gehört. Das heißt, die meinen, fahren fort zu meinen, dass die Erde im Zentrum des Universums steht und dass alle anderen Gestirne sich um die Erde drehen. Ja? Das sogenannte ptolemäische Weltbild nach dem Griechen Ptolemäus, wie Sie vielleicht wissen. Einige haben aber von Kopernikus, wie Sie wissen, Kopernikus behauptet seit 1509, dass die Erde nicht im Zentrum des Universums steht, dass die Sonne sich nicht um die Erde dreht, sondern umgekehrt, dass die Position der Erde, also, wenn Sie wollen, eine dezentrierte im Kosmos dezentrierte Position ist. Das hat natürlich Folgen für die Auffassung des Menschen. Damit ist auch der Mensch nicht mehr auf seiner Erde im Zentrum des Universums. Übrigens, Montaigne weiß es schon. Montaigne mit seinen Essays in der Zeit so der 80er Jahre, der 80er Jahre des 16. Jahrhunderts, der hat auch eine juristische und wissenschaftliche Ausbildung. Der weiß das schon, der große Teil der Bevölkerung weiß das nicht. Pascal weiß es und es macht ihm Angst. Ja? Es macht ihm die größte Angst, dass er als Physiker weiß, es gibt das Leere und dass er gleichzeitig weiß, weder die Welt, der Ort des Menschen noch der Mensch befinden sich im Zentrum des Universums. Und dazu gibt es nun einige heftig bewegte Texte von Pascal. Das sind die sogenannten kosmologischen Fragmente. Ich muss der Deutlichkeit halber hinzufügen, die befinden sich alle in den Pensées. Ich muss der Deutlichkeit halber hinzufügen, dass er das große Werk nicht vollendet. Er stirbt ja früh, wie Sie wissen, und es werden nur Bündel von Zetteln gefunden, aus denen dann Generationen von Wissenschaftlern den Text entwickelt haben, den wir heute die Gedanken oder meinetwegen Gedankenbücher, die Pensée nennen. Nicht wahr? So sind viele dieser Gedanken auf Zettel geschrieben und diese sogenannten kosmologischen Fragmente zeichnen sich dadurch aus, dass Pascal gewissermaßen die Konsequenzen daraus aus der kopernikanischen Revolution zieht, ja, und sich fragt, ja, wenn die Erde nur ein Eckchen im Weltraum ist und wenn der Mensch nicht mal nur so ein Tierchen ist, was da herumkriecht, was besagt das denn für die Heilsgewissheit des Menschen? Größte Beunruhigung, ich gehe auf zwei dieser Fragmente ein. Ich denke, es lohnt sich, sie auch im Wortlaut zu präsentieren, damit Sie einen Eindruck haben von der ungeheuren Beunruhigung, die Pascal, ganz im Gegensatz zu seinen großen Vorläufern, nicht wahr? Descartes zeigt keinerlei Unruhe aus Gründen, über die ich sprechen werde. Also dieses eines der prononciertesten sogenannten kosmologischen Fragmente lautet, dass der Mensch möge betrachten, was er ist in Bezug auf das, was ist. Ja, das soll heißen, ich war considère qu'il est au prix de ce qui est. Er muss sich gemessen an den neuen Realitäten, muss er sich neu definieren. Wobei interessant ist, dass er hier sagt, qu'il est au prix de ce qui est. Prix, P-R-I-X, heißt im Französischen Preis. Das ist das lateinische Pretium, was so viel heißt wie Preis, Geld oder Wert. Der behandelt hier die letzten Fragen der Menschheit und führt ökonomische Terminologie ein. Das ist ein starker Hinweis auf die Bedeutung der realen und wirtschaftlichen Fakten, die im 17. Jahrhundert zugenommen hat. Nun geht's also los. Qui se regarde comme égaré. Er möge sich betrachten, als wäre er verirrt. Comme égaré dans ce canton détourné de la nature. In diesem abliegenden Kanton der Natur, nämlich der Erde. Et que de ce petit cachot où il se trouve. Und in diesem, ja, nun setzt er noch einen drauf. Bisher war vom Kanton die Rede, also dem kleinen, sagen wir, Kanton die Rede, nicht wahr? Und dann sagt er, nicht wahr, c'est comme un cachot, das ist wie ein Gefängnis, ja? Also, nicht wahr, ce cachot, où il se trouve logé, j'entends l'univers, und damit meine ich das Universum, das ist nur un cachot, un canton, ja. Il apprenne à estimer la terre, ja. Er muss jetzt lernen, die Dinge neu einzuschätzen, nämlich die Erde, les royaumes, die Königreiche, les villes, die Städte, et soi-même son juste prix. Und er muss unter der Bedingung dieser neuen Realitäten seinen eigenen Preis erkennen. Damit will er sagen, die Welt und der Mensch sind im Preis gefallen. Ja? Und das ist verhältnismäßig ruhig noch formuliert. Die Unruhe wird stärker, 8 Mitte. Entschuldigung, das ist nur mein Text. Also eines der anderen kosmologischen Fragmente lautet: En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, wenn man die Blindheit und das Elend des Menschen sieht, en regardant tout l'univers muet, wenn man das Schweigende, Selvid, die Idee des Leeren, wenn man das schweigende Universum sieht, et l'homme sans lumière, und den Menschen ohne Licht, gemeint ist das Licht der Erkenntnis, abandonné à lui-même, auf sich selbst zurückgeworfen, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, und hier taucht das égaré wieder auf, und wie verwirrt, nun benutzt er ein anderes Wort, dans ce recoin de l'univers, das meint das abgelegene Eckchen, das, der Winkel, um wörtlich zu sein. Nicht wahr? Da ist er und dann fährt er fort. Nicht wahr? Ce qu'il deviendra en mourant. Was soll unter diesen Bedingungen der Mensch werden, wenn er stirbt? Das ist die Heilsfrage. Wenn das alles leer ist, wenn er nicht mehr im Zentrum ist, wenn das Universum leer ist, dann heißt das, es gibt keinen Gott. Er spricht das also an. Incapable de toute connaissance, darüber hinaus ist er auch noch unfähig zu jedem Wissen. Und dann zieht er die Summe, j'entre en effroi, dann rutsche ich in die tiefste Angst. Ja, j'entre en effroi, comme, und nun kommt ein wunderbarer Satz, comme un homme qu'on aurait porté endormi, wie ein Mensch, den man eingeschlafen im Zustand des Schlafes, dans une île déserte et effroyable. Wie ein Mensch, den man schlafend auf eine schreckliche und verlassene Insel getragen hat. Das, die Idee, dass der Mensch schlafend, unfähig zur Erkenntnis der Dinge wäre, ist ein Grundgedanke des europäischen Barock, wie Sie vielleicht wissen, bei Caryron, also dem einem der führenden Dramatiker des spanischen Barock, heißt das La vida es sueño, also das Leben ist ein Traum. Wir stoßen hier, ich war darauf, was die angelsächsischen Forscher zur Epoche Uncertainty nennen. Also die Ungewissheit, die Unsicherheit, die Ungewissheit also darüber, was überhaupt die Realität ist. Ob man überhaupt unterscheiden kann zwischen Traum und Wirklichkeit. Die europäisch wirkmächtigste Formulierung dieser Angst und dieses Gedankens hat wiederum in der spanischen Literatur stattgefunden, wie Sie ja wissen, nicht wahr, im Don Quixote. Nicht wahr, auch Don Quixote, nicht wahr, kann nicht zwischen Wahn und Wirklichkeit unterscheiden. Nicht wahr, das berühmteste, ich habe das Ihnen präsentiert in der Form einer Klimax, steigernd, nämlich so steigernd, dass ausgehend von der Konstatierung des Sachverhalts in den Folgeschritten die subjektive Entsprechung, das heißt die tiefe innere Angst Pascals sichtbar wird, die nicht seine persönliche Angst alleine ist. Ich wiederhole das. Er ist, nicht wahr, er formuliert vikarisch die Angst, also als Stellvertreter die Angst der Epoche, und in diesem Sinne ist die stärkste und berühmteste Stelle, sie ist ganz kurz, aber sie hallt über die Jahrhunderte bis zu uns hin, le silence éternel, die ewige Stille, de ces espaces infinis, dieser unendlichen Räume, m'effraie, erschreckt mich. Ist das nicht auch ein wunderschöner Satz? Der hat auch syntaktisch eine schöne Ausgewogenheit und erfreut insofern das Herz des Literaturwissenschaftlers. Es geht aber hier nicht um die kleinen Freuden des Philologen, sondern es geht darum, dass wir uns hier im Zentrum der Epoche befinden. Eine Epoche, in der einerseits die Säkularisierung fortschreitet, in der andererseits die Fortschritte der Naturwissenschaften, eine neue Theologie, nämlich der Jansenismus, eine hochexplosive Mischung eingehen, um Ihnen ein Beispiel zu geben für den gewaltigen inneren Druck, in dem die Menschen damals stehen. Pascal selbst hat sich als Denunziant gegenüber der Inquisition betätigt, ja, weil er der Meinung war, Ungläubige zur Anzeige bringen zu müssen. Er war kein böser Mensch, nicht wahr? Er war auch sicher nicht der Einzige, nicht wahr, der vermeintlich abweichende Glaubenspraktiken zur Anzeige brachte. So sieht das also aus, was für uns heute vollkommen normal ist, die Welt als weitgehend immanent nach Kausalitätsgesichtspunkten geregeltes System, das fällt in der Perspektive Pascals und vielen seiner Zeitgenossen mit dem absoluten Schrecken des Nichts zusammen. Ich denke, dieser Punkt ist soweit klar geworden. Noch nicht die Rede war von Descartes. Es genügt ja nicht zu sagen, ja, der wurde also auf dem Jesuitenkolleg La Flèche, übrigens Henri IV de La Flèche in Paris, was nichts zur Sache tut. Die Jesuiten waren dort, wie anderweitig auch, ganz außerordentlich generös. Kleine Anekdote dazu gehörte, dass man den Langschläferschüler Descartes schlafen ließ. Ja, obwohl es sonst strengere Praktiken gab. Die Patres, die Père, wie man im Französischen sagte, hatten die außerordentliche Begabung dieses Kindes erkannt. Warum? Das ist die Frage. Ist eine Gestalt wie Pascal als Jansenist aufs Äußerste beunruhigt, umgetrieben, ja, von Ängsten, ja, zwischen Ekstase und tiefster Depression schwankend. Nun, Descartes meint, den Gott sicher zu haben. Und das ist ganz unglaublich. Descartes ist ja derjenige, der in seinen berühmten Schriften Diskurs über die Methode, die Meditationen, die Regulae ad directionem ingenii, also die Regeln zum Vernunftgebrauch. Descartes ist ja derjenige, der als Traditionszertrümmerer auftritt. Ich mache einen Neuanfang, ich will sicheres Wissen. Alles, was ich da gelernt habe, biblische Geschichte bei den Patres, alles nur meinen. Ich will Certitude. Certitude ist der zentrale Begriff. Certitude, was so viel heißt wie Gewissheit. Sie erinnern sich an Certainty. Das heißt, in einer Epoche, die zutiefst geprägt ist von der Mentalität der Unsicherheit, strebt ein Descartes nach sicherem Wissen, und er präsentiert sich als jemand, er formuliert es auch so, dass er das Gebäude des Wissens von Grund auf neu aufbaut. In seiner Theologie, wenn ich so sagen darf, sieht es ganz anders aus. Wenn Sie wissen wollen, wie er zur Gewissheit seines Gottes kommt, dann kann ich Ihnen das mit wenigen schmucklosen Worten sagen. Er argumentiert folgendermaßen: Der Mensch ist unvollkommen, er ist aber perfektionsfähig. Er hat die Idee der Perfektion, weil er aber unvollkommen ist, kann er die Perfektionsidee nicht selbst generiert haben. Sie muss ihm von einem Wesen in sein Inneres hineingelegt worden sein und dieses Wesen muss Gott sein. Nach unseren heutigen Mental Habits, ja, beinahe hätte ich jetzt gesagt, ist das Kuckelores. Ja, ist es zumindest eine außerordentlich windschiefe Konstruktion. Warum will ich doch mit einigen Argumentationen deutlich machen, diese, wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist das ein Gottesbeweis. Ja, das ist ein Gottesbeweis und zwar einer, den Descartes nicht erfunden hat, der geht auf das Mittelalter zurück. Kant nennt ihn den ontologischen Gottesbeweis. Warum ontologisch? Wie an der Philosophie heißt Ontologie die Lehre vom Sein. Ja, ontologisch heißt der Gottesbeweis, weil er von einer Idee auf die Wirklichkeit schließt. Er schließt also von der Idee der Perfektion darauf, dass es ein perfektes Wesen geben müsse. Das ist schon sehr früh kritisiert worden. Das ist auch im 17. Jahrhundert kritisiert worden von Mersenne, M-E-R-S-E-N-N-E, einer der Kritiker und Gegner Descartes. Descartes hat außerordentlich autoritär und sauer auf jede Form der Kritik reagiert. Derjenige, der aber in der europäischen Philosophie definitiv Schluss gemacht hat mit der Idee, mit allen Gottesbeweisen, ist ein gewisser Kant und der einschlägige Satz natürlich aus der Kritik der reinen Vernunft. Ich werde diesen Satz vorlesen und ihn dann erläutern. Er ist erläuterungsbedürftig. Da sagt also Kant, dass der Begriff eines absolut notwendigen Wesens ein reiner Vernunftbegriff, das heißt eine bloße Idee sei, deren objektive Realität dadurch, dass die Vernunft ihrer bedarf, noch lange nicht bewiesen ist. Ja, mit anderen Worten, Kant ist geprägt durch die empirische Tradition der modernen Naturwissenschaften, auch durch die empirische Philosophie und danach ist wirklich nur, was sinnlich erfahren werden kann. Ja, wie ihm unschwer einleuchtet, nicht wahr, kann die Idee der Perfektion nicht sinnlich erfahren werden. Nicht wahr? Es ist nach dieser neuen Tradition, in der übrigens auch schon Pascal steht, bei Pascal selbst und seine Umgebung haben sich über diesen Gottesbeweis Descartes schon mokiert. Ja, da hat sich also etwas fundamental geändert. Der große Traditionszertrümmerer Descartes greift auf ein uraltes Argument zurück, was in letzter Instanz auf Platon zurückgeht, Platons Ideenlehre. Ich werde Ihnen jetzt nicht auch noch Platons Ideenlehre hier präsentieren, es genügt, nicht wahr, dass Descartes etwas tut, was im Modernen ausgeschlossen ist, erschließt, nun kommen zwei steile Begriffe, erschließt von einem Noumenon auf ein Phänomenon, erschließt also von einer Idee Phänomen heißt Erscheinung, Noumenon ist die geistige Entität, er schließt also von einer Idee Gott darauf, dass es, dass dieser Realität etwas in der Wirklichkeit entsprechen müsse. Wir haben heute, nicht wahr, seit der Durchsetzung der empirischen Tradition der Philosophie und in den modernen Wissenschaften eine eiserne Grenze zwischen Vernunft und Realität. Ja, wie Sie ja wissen, nicht wahr, die Realität entspricht nicht den Ideen der Vernunft in mehr als einer Hinsicht. So sieht das also aus. Der Jesuitenschüler Descartes kommt natürlich nicht zufällig auf diesen Gottesbeweis, sondern das wurde in La Flèche gepaukt. Ja? Ich war er, der alles zurückweist, der sich als Traditionszertrümmerer sieht, nicht wahr? Befindet sich hier in der allergrößten, auch existenziellen Sicherheit, in der Geborgenheit der Tradition. Und deswegen kann es so etwas wie existenzielle Beunruhigung gar nicht geben. Dass Pascal mit Descartes über seine Probleme nicht sprechen konnte, das, glaube ich, leuchtet Ihnen ein. Bei Descartes kommt noch etwas hinzu, was bei Pascal, und damit nähere ich mich dem Ende des Vortrags an, bei Pascal, bei Descartes kommt etwas hinzu, was bei Pascal ausgeschlossen ist. Das Programm Descartes. Descartes ist kein reiner Naturwissenschaftler, kein reiner Philosoph, sondern er hat die Idee der Anwendung. Für ihn ist die Idee der Anwendung von größter Bedeutung. Das heißt, naturwissenschaftliches Wissen zu generieren, um in die Natur eingreifen zu können. Das ist sein Grundgedanke. Für Pascal wäre das Hybris. Ja, denn für Pascal Pascal muss immer noch annehmen, dass eine so kleine, niedrige Kreatur wie der Mensch nicht in der Lage ist, sozusagen die Herrschaft über die Natur zu übernehmen. Descartes ist aber derjenige, deswegen ist er zur Gründerfigur der Moderne geworden. Schauen Sie mal in die Bibliografien, es erscheinen Jahr für Jahr neue Aufsätze über Descartes, mehr als über Pascal. Descartes ist mit seiner Idee der Anwendung des mathematisch-naturwissenschaftlich-experimentellen Wissens zur Gründerfigur der Moderne geworden. Und seine einschlägige Formulierung lautet: Es geht darum, de nous rendre comme maître et possesseur du monde. Ja, es geht darum, uns zu Meistern und Besitzern der Welt zu machen. Ein Gedanke, der bei Pascal vollkommen ausgeschlossen ist. Der Gedanke macht klar, was Descartes als Gründerfigur der Moderne im Grunde intendiert. Die Zeitgenossen haben es erkannt und ihm auch vorgeworfen. Nicht wahr? Seine Idee ist, den Menschen an die Stelle Gottes zu setzen. Ja? Deswegen, wenn ich so sagen darf, nicht wahr, barmt er nicht, ja, um den vielleicht nicht mehr vorhandenen Gott, sondern im streng gesehen, im Descartes'schen Projekt kann der Gott nur stören. Nur, Sie müssen unterscheiden zwischen der persönlichen Gläubigkeit Descartes und der immanenten Tendenz seines Denkens. Nicht wahr? Die Physik kommt weitgehend oder sagen wir so gut wie ohne die Gottesvorstellung aus. Aber Einstein persönlich war gläubig. Auch Galileo Galilei war persönlich gläubig. Es ist also zu unterscheiden zwischen der Tendenz eines Denkens, und das Denken Descartes ist sozusagen in seiner tiefen Substanz atheistisch, und der persönlichen Gläubigkeit des Vertreters dieses Denkens. Das Porträt aus. Das Porträt ist nicht nur sozusagen die anekdotenhafte Präsentation zweier großer Geister. Ich meine, das können Sie anderswo auch haben. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Die entscheidende Frage war, wie kommt es, dass das Christentum modernitätsoffen ist von Anfang an. Wohlgemerkt, ich habe es im Programmzettel geschrieben, es gibt selbstverständlich modernitätsfeindliche Theologen. Ja, ein modernitätsoffener Theologe in der prononciertesten Form war Benedikt. Ja, sein Vorgänger nicht. Über seinen Nachfolger möchte ich an dieser Stelle mangels eingehender Kenntnisse nicht sprechen. Ja, die Modernitätsoffenheit der christlichen Theologie. Ich bin nun so verfahren, dass ich gezeigt habe, dass der Druck der modernen Naturwissenschaften ja, ein gut Stück zu dieser Modernitätsoffenheit beiträgt. Aber da war ja Augustinus. Zu Augustinus Zeiten war von Kopernikus noch nicht die Rede. Ja, dieses Moment der Modernität gegenüber dem antiken Denken ist ja im 4. Jahrhundert schon bei Augustinus da. Das heißt, nicht wahr, das Christentum öffnet sich nicht einfach dem Druck, dem Modernitätsdruck von außen, sondern es bringt Modernität selbst hervor. Das ist in der Tat, und das sage ich im Sinne eines faktenmäßigen Konstatierens, das ist in anderen monotheistischen Religionen, im Islam, anders. Nicht wahr? Man kann vielleicht sehr viel Positives über den Islam sagen. Man kann sagen, ja, dass es einen Mainstream-Islam gibt, der im westlichen Sinne modernitätsfeindlich ist. Dass es aber auch andere Schulen des Islam gibt. Aber insgesamt, nicht wahr, ist die islamische Theologie nicht im westlichen Sinne mit dem Prozess der Moderne so in Kontakt gekommen, wie das im Christentum der Fall ist. Ich schließe mit dem Gedanken, das sagt nichts über die Zukunft aus. Ich meine, der Islam ist durch den gewachsenen Kontakt mit unserer Welt, durch die Globalisierung, durch die Migration, Sie wissen, was ich meine, dadurch ist, ob nun Konservative oder andere Vertreter des Islam das wollen oder nicht, dadurch ist der Islam, ich formuliere es so, in den Treibsand der Geschichte ja, hineingeraten, also positiver formuliert, in einen offenen geschichtlichen Prozess hineingeraten, dessen Ende nicht abzusehen ist. Das aber ist eine andere Geschichte. Ich danke Ihnen.